Der 1. Oktober 1919. Redland Field in Cincinnati, Heimspielstätte der Cincinnati Reds. Spiel 1 der Baseball World Series, die Reds gegen die favorisierten Chicago White Sox. Auf dem Mound steht Eddie Sicotte, der Pitcher der White Sox. Und er pfeffert seinen zweiten Pitch genau auf den Rücken des Reds-Schlagmannes Morris Rath, sodass der ungehindert zur nächsten Base wandern kann. Doch Sicotte, eigentlich einer der besten Pitcher der Liga, hatte sich nicht etwa einen Fehlwurf aus Nervosität geleistet. Der Wurf war kein versehentlicher Irrläufer, sondern war kontrolliert und klar beabsichtigt. Denn dieser Wurf war das verabredete Zeichen an die Bosse der Wettmafia, dass Chicagos Spieler bereit waren, einen der größten Sportskandale aller Zeiten tatsächlich wie vereinbart durchzuziehen und die Serie gegen die Reds absichtlich zu verlieren. Aus den untadeligen White Sox wurden nach der mit 3-5 absichtlich verlorenen World Series die korrupten Black Sox und natürlich flog der Fix auf.
It was the biggest story in the country.
Gleich 8 Spieler waren beteiligt, dazu diverse große Wettpaten. Das konnte nicht lange geheim gehalten werden und schlug natürlich hohe Wellen.
The scandal that followed stained the sports reputation.
Und die Karrieren der beteiligten Spieler waren vorbei. Aber warum setzten sie alles aufs Spiel? Aus Hass auf ihren Teambesitzer? Oder aus Gier? Übte vielleicht die Wettmafia Druck aus? Der Black Sox-Skandal ist eine Geschichte voller offener Fragen. Bis heute eine Geschichte über die dunkle Seite des Sports, voller Betrug und Intrigen und mythischer Verklärung. Denn vieles, was wir über den angeblich ersten Sündenfall des Profisports zu wissen glauben, ist nicht mehr als
a lot of half-truths, outright lies and misinterpretations of historical events.
Und deshalb ist der Black Sox-Skandal immer noch
cold case and not a closed case.
Man nimmt sich, was man will,
dann
wilde Gerüchte
entstanden. Davon stimmt? Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich am Tatort Sport im Black Sox Scandal, einem der größten Sportskandale aller Zeiten. 8 Spieler der Chicago White Sox verloren die 1919er World Series im Baseball absichtlich gegen Geld und wurden fortan als Black Sox tituliert und von der Liga lebenslang gesperrt. Um diesen Fall ranken sich diverse Mythen, die wir heute teilweise entwirren werden. Klar ist auf jeden Fall, der Black Sox Scandal, der hatte ganz Amerika damals bis ins Mark erschüttert. Dass nämlich der Baseballsport, der beliebteste Zeitvertreib der USA, damals in einen Manipulations- und Korruptionsskandal verwickelt war, das traf die Amerikaner extrem und war für sie eigentlich auch unvorstellbar gewesen, denn für damals ca. 20 Millionen US-Hardcore-Fans war Baseball schließlich so etwas wie eine Religion gewesen. Der Philosoph Morris Cohen, der hatte es nur wenige Monate vor der World Series 1919 in einer Zeitschrift mal so ausgedrückt: Baseball sei die einzige Religion, die nicht sektiererisch, sondern national ist. Und diese nationale Religion, die basierte vermeintlich auf ganz klaren Werten. Man war sich damals in den USA einig darüber, dass Baseball der Jugend dringend benötigte zeitgenössische Werte vermittle. Also Mut, Individualität, aber eben auch Ehrlichkeit, Geduld und Mäßigung. Tja, das alles wurde dann aber im Oktober 1919 mit der absichtlich verlorenen World Series von den Chicago White Sox ziemlich konterkariert. Wobei hier schon die mythische Verklärung des Falles eigentlich losgeht, denn der Baseballsport, der verlor natürlich nicht erst im Oktober 1919 seine Unschuld, die hatte er nämlich schon längst verloren.
The idea that the 1919 World Series was this loss of innocence, then again this isolated incident, is really false, because the truth is there were a ton of fixed games. In Major Leagues, Minor Leagues, Amateur Baseball, all over the place.
Das sagt Jacob Pomeranke im Baseball PhD Podcast. Pomeranke ist Vorsitzender eines Ausschusses der Society for American Baseball Research. Und dieser Ausschuss, der hat sich jahrelang mit der Untersuchung des Black Sox Scandals beschäftigt. Also Pomeranke, der kennt sich aus.
The first fixed baseball game that we're aware of happened in 1865, the last year of the Civil War, before professional baseball was even real. There was no real standard of credibility for, the integrity of the game.
Der Black Sox Scandal war also lediglich die Spitze des Eisbergs, wenn man so will. Und wir müssen dazu auch noch sagen, dass Wetten, Sportwetten, damals in Amerika eigentlich verboten waren. Trotzdem erfreuten sie sich aber großer Beliebtheit und waren auch weit verbreitet. Wettgeschäfte wurden auch gar nicht sonderlich gut versteckt. Also in den Ballparks, da fanden sie sogar ziemlich öffentlich statt. Sogar die Zeitungen berichteten über diese Wettgeschäfte und über Wettquoten.
Fenway Park was a notorious gambling hotspot. They had a reserved section behind first base in the right field pavilion for gamblers. That's where they sat every day and they made their bets. And you know, people knew this. This was reported in the newspapers. If you wanted to place bets on a game in Boston, that's where you went.
Und das wussten natürlich auch die Spieler. Auch sie unterhielten enge Verbindungen zu denen, die diese illegalen Wettgeschäfte betrieben. Sie fütterten Buchmacher und Gambler durchaus auch gegen Extra Cash mal mit Insider-Infos aus ihren Teams. Also berichteten zum Beispiel darüber, wer gerade verletzt ist, wer nicht in Form ist, wer möglicherweise aufgestellt wird oder nicht. Und sie platzierten sogar Wetten auf ihre eigenen Spiele, natürlich mit den entsprechenden Auswirkungen auf die eigenen Leistungen.
Players could make more money by losing games than winning games, then many of them were going to do that.
Sanktioniert wurde das Ganze lange Jahre aber nicht. Ganz im Gegenteil. Die Liga fand die Wettbegeisterung, die rund um den Baseballsport entstanden war, nämlich sogar ziemlich gut, weil das Wetten das Interesse an diesem Sport natürlich nochmal ordentlich anfeuerte.
The powers that be in baseball liked the idea that people were betting on all their games because that meant people were coming to the game, talking about the games.
Aber da Wettgeschäfte trotzdem illegal waren, war es natürlich auch kein Wunder, dass die richtig großen Wetten vor allem vom organisierten Verbrechen gesteuert wurden. Die Mafia hatte in diesem Markt natürlich schnell ein lukratives Geschäftsfeld entdeckt, sagt auch der White Sox-Historiker Richard Lindberg bei einem Vortrag der Chicago Public Library.
And it's tragic because baseball was considered the only pure, honest sport in the United States. Boxing was clouded by its reputation with gamblers and fights being thrown. Horse racing, of course, was never considered entirely clean. Pro football had not yet emerged as a professional sport. The NFL wasn't founded until the early 1920s. And baseball was the king sport, the king of all the sports. And despite all the rumors and allegations of crooked wrongdoing in baseball, it seemed to uphold its reputation as a clean sport.
Die Integrität des Sports Baseball in Frage zu stellen, daran hatte, wie eben schon gesagt, weder die Liga ein Interesse noch der normale Amerikaner. Für den war Baseball nun einmal der liebste Zeitvertreib und der durfte natürlich unter keinen Umständen im schlechten Licht erscheinen. Deshalb verschloss die Öffentlichkeit nur zu gern die Augen, kehrte vieles, ja, muss man so sagen, unter den Teppich.
And I think that's something that, you know, you have to remember when talking about the Black Sox scandals, that this was the culture at the time. And this was very well accepted.
Das wurde also so alles akzeptiert, bis der Black Sox-Scandal sich ereignete und auch aufflog. Dieser Matchfix, der markiert vor allem deshalb einen Wendepunkt in der Geschichte des amerikanischen Baseball, weil es eben nicht nur um ein ganz gewöhnliches Saisonspiel ging, das verschoben wurde. Das passierte, wie gehört, seit Jahrzehnten regelmäßig, aber diesmal, da ging es um das größte Ereignis der Saison, das prestigeträchtige Finale, auf das Millionen Amerikaner jedes Jahr hinfieberten. Und das war natürlich ein großer Schock für die Öffentlichkeit. Und es ist deshalb auch ein Grund, warum diese Geschichte sich im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner, auch in der Populärkultur, so stark verankert hat. Bereits in Der große Gatsby aus dem Jahr 1925 von F. Scott Fitzgerald wird zum Beispiel auf diese Baseball-Manipulation angespielt. Aber vor allem das Buch Eight Men Out von Elliot Asimov aus dem Jahr 1963 hat die Geschichte dann nochmal in die Köpfe der Amerikaner gebracht. Das Buch galt nämlich jahrzehntelang als eine der bekanntesten und auch umfangreichsten Quellen über den Skandal. Und die Abläufe, die Asimov schildert, wurden lange als die definitiven Abläufe der ganzen Geschichte gesehen. So muss es sich zugetragen haben, wie Asimov geschrieben hat, haben viele immer gedacht. Und so wurde dieses Buch dann auch Grundlage für den bekannten Hollywood-Film aus dem Jahr 1988 genommen. Acht Mann und ein Skandal, das ist der deutsche Titel. Eight Men Out heißt er im Original. John Cusack spielt eine der Hauptrollen. Und genau wie Asimovs Buch ist auch dieser Film nach heutigem Standpunkt alles andere als historisch korrekt.
A lot of half-truths, outright lies and misinterpretations of historical events.
So hart kritisierte Richard Lindberg hier das Buch von Asimov und sein Historikerkollege David Petruscha, der stimmt ihm bei American History TV auf C-SPAN zu und weist auf einen ganz wichtigen Fakt hin. Asimov ist Schriftsteller und kein Historiker.
There are like interior thoughts expressed. so-and-so was thinking that or this. Good historians don't put that down. Novelists put that down. Elliot Azanoff was a novelist and a screenwriter, okay? So he's creating this narrative going forward, 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 forward.
Azanoff verarbeitete die Ereignisse zu einer Handlung, die sich fortentwickeln musste, zu einem Plot, der eben wie bei Drehbuchautoren oder Schriftstellern sich entwickeln muss, um eine Handlung voranzutreiben. Sein Ansatz war also kein historischer, er schrieb eben nur einen historischen Roman. Achso, und zu seiner Ehrenrettung sei noch gesagt, er hatte natürlich akribisch recherchiert, keine Frage. Er hat auch viele Interviews mit beteiligten Personen geführt, zumindest mit denen, die Anfang der 1960er noch lebten. Er hatte alle ihm zugänglichen Gerichtsakten und Zeitungsberichte von damals aufgearbeitet und sich wirklich bemüht, einen tieferen Einblick in die Hintergründe und auch die Auswirkungen des Skandals zu bekommen. Aber er hatte eben nur einen Bruchteil aller Informationen zusammenkriegen können. Viele Informationen, viele Quellen, die hatte er gar nicht. Die sind erst Jahrzehnte später entdeckt worden bzw. der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. In den letzten 20 Jahren allein sind eine Menge neuer Quellen aufgetaucht, die bis dahin keiner kannte, zu denen vorher eben auch keiner Zugang hatte. Azanoff zum Beispiel, der hatte auch immer wieder behauptet, bei seinen Nachforschungen quasi auf eine Mauer des Schweigens getroffen zu sein. Er hatte immer erzählt, dass kaum einer der 8 von denen, die noch lebten, wirklich mit ihm reden wollten und auch über die World Series reden wollten und über den Gerichtsprozess. Und angeblich hatte auch direkt nach dem Prozess nie jemand wieder öffentlich von denen über diese World Series geredet. Aber nach heutigem Stand ist das komplett falsch. Die Digitalisierung der Bestände von Zeitungshäusern in den USA hat nämlich hunderte Interviews zutage gefördert, in denen die 8 Spieler detailliert tatsächlich über die World Series 1919 sprechen. Interviews, zu denen Azanoff selbstverständlich keinen Zugang hatte. Genauso wenig wie zu den Gehaltslisten der Teams von damals. Die Transkription aus dem Gerichtsprozess und sogar Filmaufnahmen von der World Series 1919, all das tauchte erst Anfang des 21. Jahrhunderts auf, bestätigt Jacob Pomeranke bei NPR.
We've learned a lot of new information in the ensuing half century about the 1919 World Series. And a lot of the new information that we've uncovered has changed our knowledge of the Black Sox scandal and its aftermath and the legacy of the fixing of the World Series. And so all of these new pieces to the puzzle have helped provide definitive answers to some old mysteries and debunk some of the old myths.
Und wir gehen jetzt noch weiteren Mythen rund um diesen Black Sox Scandal näher auf den Grund und werden davon einige noch widerlegen. Also diese mythische Verklärung, das haben wir eben ja schon besprochen, die ging ja bereits ganz am Anfang los und geht dann bei der elementaren Frage weiter. Wie ist dieser Fix überhaupt zustande gekommen? Warum haben sich die Spieler überhaupt entschlossen, die World Series 1919 zu manipulieren? Und die einhellige Meinung dazu war bisher eigentlich immer, natürlich basierend auf dem Buch von Azanoff und dem Film Eight Men Out, die Spieler lehnten sich auf gegen ihren knausrigen und launischen Boss, gegen den Teambesitzer Charles Comiskey, der das damals gültige Reserve Clause System angeblich gnadenlos ausnutzte, um seine Spieler trotz ihrer Klasse mit Hungerlöhnen abzuspeisen. Moment, Reserve Clause System, das müssen wir uns vielleicht kurz von Jacob Pomeranke erklären lassen.
Before free agency in the 1970s, you know, the players had no say over where they could sign their contracts. They, you know, they could only negotiate with the one team that they were already on.
Ah, okay. Also die Reserve Clause bedeutet nichts anderes, als dass die Spieler quasi rechtlos waren. Es gab damals ja noch keine Spielergewerkschaft. Die Spieler mussten selbst für ihre Verträge kämpfen und waren durch die rigide Gesetzgebung der Liga dabei ihrem jeweiligen Teambesitzer quasi ausgeliefert, wenn sie denn professionell Baseball spielen wollten. Dann mussten sie letztlich das akzeptieren, was er ihnen anbot. Nach dem Motto, friss oder stirb, unterschreib oder guck zu. Denn wenn sie das nicht taten, also unterschreiben, dann wurden sie gesperrt, konnten sich keinem anderen Verein anschließen. Von daher klingen Auflehnung und Protest gegen den Teambesitzer doch eigentlich nach einem guten Motiv, eine World Series zu manipulieren, um dem verhassten Boss eins auszuwischen. Ja, das mag so klingen, ist aber ziemlicher Blödsinn und durch nichts zu beweisen, sagt Jacob Pomeranke bei PBS. Okay, er drückt es ein bisschen weniger drastisch aus.
This idea that the Black Sox players conspired to fix the World Series because they were underpaid, because they felt resentful toward their salaries or their poor treatment by their owner, doesn't really hold up to scrutiny.
Und im CBC Radio, da packt Pomeranke Beweise für diese These aus. Die Gehaltsunterlagen der Teams aus dem Jahr 1919, nämlich die erst Anfang der 2000er, öffentlich wurden. Und die belegen, dass die Spieler der White Sox nicht unterbezahlt waren. Zumindest nicht gemessen an dem, was üblich war im Baseball damals. Ganz im Gegenteil, sogar die White Sox, die verdienten ziemlich gut.
The average salary for a Major League Baseball player was somewhere in the range of $3,000 to $4,000 a year, which was about 7 times what the average American worker was making. And the White Sox actually made much higher than most other baseball players.
Vor allem einer der Initiatoren des Fixes, Eddie Seacott, der hat ein ziemlich hohes Gehalt, bestätigt Pomeranke im Baseball PhD Podcast.
We now have documentation on their salaries to back that up. And we can see that, for example, Eddie Seacott, the ace pitcher, was the second highest paid pitcher in the American League.
Aber woher kommen dann diese Geschichten darüber, dass die Mannschaft so mies bezahlt wurde? Diese Geschichte passt ja so gut zu dem generellen Bild, das von Teambesitzer Charles Comiskey immer wieder gezeichnet wird, das überliefert ist. Also das eines extrem geizigen Mannes, der seine Spieler sogar gezwungen haben soll, ihre dreckigen Sportklamotten selbst oder zumindest auf eigene Kosten zu waschen. Aber auch diesen Mythos kann Pomeranke entzaubern.
There's no truth to any of those stories at all. No one really said that at the time. This all came out later. Some of this was because of the Black Sox defense lawyers. They were coming up with theories, you know, try to deflect the blame off the players. And again, there's a lot of things that Charles Comiskey did wrong. He's no saint by any means, but treating his players poorly really isn't one of his sins.
Aber gerade zu Eddie Seacott, da gibt's noch eine Geschichte, die häufig als Grund angeführt wurde, warum er sich auf den Wettbetrug einließ. Angeblich hatte er nämlich vor der Saison 1919 mit Comiskey einen Bonus ausgehandelt, für den Fall, dass es ihm gelingen sollte, als Pitcher 30 Spiele zu gewinnen. Angeblich hätte Comiskey Seacott in diesem Fall $10,000 zahlen müssen. Und damit er das nicht musste, so die Legende, soll Comiskey den Trainer angewiesen haben, Starspieler Seacott gegen Ende der Regular Season nach 29 Siegen einfach aus der Mannschaft zu nehmen, nicht mehr einzusetzen, damit bloß dieser Bonus nicht fällig wurde.
That's not true at all,
sagt Pomeranke und verweist diese Geschichte also ebenfalls ins Reich der Mythen und Legenden. Und da gehört sie für ihn aus zwei Gründen hin. Zum einen sei es unvorstellbar gewesen, dass ein Teammanager zur damaligen Zeit tatsächlich einen Bonus über ein doppeltes Jahresgehalt vereinbart haben soll. Aus den Unterlagen wissen wir nämlich, dass Seacott pro Saison $5,000 verdiente. Und dann sollte es für 30 Saisonsiege die doppelte Summe nochmal on top geben. Das wäre ja verrückt, sagt Pomeranke.
The idea that Charles Comiskey or any owner would have promised a bonus that was double the salary is pretty crazy. And we do know what other bonuses that Charles Comiskey did promise, and they were more in the range of like $500. So the idea that he would have promised his ace pitcher a bonus that was double his salary is it doesn't really pass the smell test.
Außerdem hätte Seacott durchaus eine Chance gehabt, auf 30 Siege zu kommen. Er hätte nur besser pitchen müssen.
He did have a chance to win his 30th game in late September against the St. Louis Browns. He started that game against St. Louis, and he didn't pitch well. He got yanked in the 7th inning after giving up 5 runs. If Eddie Seacott had pitched a little bit better, he would have won his 30th game regardless.
Aber das schlagendste Argument, das gegen diese These spricht, dass Seacott aus Wut über den vorenthaltenen Bonus sich entschieden haben soll, bei dem Fix der World Series mitzumachen, kommt jetzt. Denn die Entscheidung, die World Series zu verschieben, hatte er schon viel früher getroffen, als noch gar nicht absehbar war, dass er die 30 Siege wirklich hätte erreichen können.
The timing doesn't match up well either, because the reality is Eddie Seacott had already agreed weeks earlier to be part of this fix before he won his 29th game.
Von daher liegt der Schluss nahe, dass es einfach Gier war, die 8 White Sox Spieler dazu trieb, zu korrupten Black Sox zu werden. Gier in Kombination damit, dass sie sich verdammt sicher waren, dass ihnen keiner auf die Schliche kommen würde, beziehungsweise dass selbst dann der Fix schon irgendwie unter der Decke gehalten würde.
They saw very little risk for what they were doing. Baseball had many opportunities to clean up the game from gambling, and they had always looked the other way. And so I think the Black Sox, you know, looked at this opportunity to make some extra money, probably as much as their entire annual salary in 1 week. And, you know, they didn't see any risk of getting caught, let alone getting punished by baseball. And so I think that was really the impetus of it is, they saw very little risk and a high reward over the span of 1 week.
Und final beschlossen wurde dieser Fix dann am 18. September 1919 in einem Zimmer des Buckminster Hotels in Boston. Auf einer Auswärtsreise trafen sich nämlich der First Baseman der White Sox, Chick Gandel, und der bekannte Buchmacher Joseph, genannt Sport Sullivan. Und die besprachen die Idee, diese World Series 1919 zu manipulieren. Aber Nicht der Buchmacher sprach den Spieler an und nutzte dessen angebliche Naivität aus und überredete ihn zum illegalen Fix, sondern es war genau umgekehrt. Chick Gandel, der hatte nämlich die Idee.
The players were the ones who approached the gamblers because, again, you could go to any major league ballpark, you could go to the hotels, you could go, you know, ride the trains, and gamblers were around. They knew these guys. They were friends with these guys.
Und gerade Gandel und Sullivan, die kannten sich seit Jahren, hatten wohl auch schon einige Geschäfte zusammen getätigt. Aber wie wir ja schon gehört haben, die Gambler gingen in den Spielerhotels ein und aus. Man ging zusammen saufen, spielte Poolbillard, quatschte. Offenbar auch über Spielmanipulation.
They, you know, had every opportunity to approach the gamblers and say, hey, you know, what do you think about this? Can you find enough money to make it worth our while?
Gandel hatte da schon Seacott mit ins Boot geholt und er vereinbarte mit Sullivan, sich noch um weitere Spieler zu kümmern, die Spielmanipulation dann realisieren helfen sollten. Was dann in einem New Yorker Hotelzimmer kurze Zeit später auch passiert sein soll. Gandel und Seacott, die holten Lefty Williams, Charles Risberg, Buck Weaver, Shoeless Joe Jackson, Oscar Felch und Frank McMullen ins Boot. Und Buchmacher Sullivan, der trieb derweil Geldgeber auf, die für die nun insgesamt 8 involvierten Spieler $100,000 Prämie finanzieren sollten. Um das nötige Geld für die Spieler aufzutreiben, involvierte Sullivan dann das organisierte Verbrechen. Er holte diverse finanzkräftige Wettpaten ins Boot, darunter wohl auch den New Yorker Mafioso Arnold Rothstein, der den Fix dann hinter den Kulissen als Geldgeber finanzieren sollte. Und selbst dann wohl auch erhebliche Summen auf den Underdog Cincinnati Reds setzte und einen dicken Gewinn absahnte. Am Ende sollen 8 Spieler und angeblich mindestens 11 Wettpaten involviert gewesen sein. Denn Gandel und Seacott, die sprachen auch noch weitere Buchmacher an. Also es ist am Ende kein Wunder, dass das Gerücht, dass die World Series 1919 nicht mit rechten Dingen zugehen würde, schon lange die Runde machte in der Szene. Es waren einfach zu viele Leute involviert. Und viele wussten schon, dass gefixt werden würde, bevor am 1. Oktober der erste Ball geworfen wurde. Tom Brenke spricht im Baseball PhD Podcast vom schlecht gehütetsten Geheimnis der Branche.
Pretty much everyone in baseball knew. This was kind of the worst kept secret. Charles Comiskey already knew what was going on. He knew probably before even a single game was played that his team was fixing the World Series. You know, he was confronted by various people, sports writers and possibly other gamblers about the fix.
Passiert ist aber nichts. Die Serie wurde gespielt und Seacott, der hatte $10,000 bereits vor dem ersten Spiel bekommen, bei dem er dann mit seinem Pitch-Irrläufer den Startschuss für den Fix gab und mit weiteren haarsträubenden Fehlern zur überraschenden 1:9 Niederlage der White Sox beitrug. Beim zweiten Spiel leistete sich dann Lefty Williams die entscheidenden Fehler zur zweiten Niederlage der White Sox. Aber obwohl die 8 Spieler ihren Teil zum Fix jetzt schon mal beigetragen hatten, floss erstmal kein Geld. Es war vereinbart worden, dass die Spieler für 5 Niederlagen jeweils $20,000 bekämen, die sie unter sich aufteilen sollten. Also insgesamt $100,000 für 5 Niederlagen. Aber es floss kein weiteres Geld. Denn angeblich hatten die Unterhändler das von den Bossen bereitgestellte Geld, statt es an die Spieler auszuzahlen, selbst als Wetteinsätze platziert, um auch ein großes Stück vom Kuchen abzubekommen. Die frustrierten und wütenden Verschwörer fanden aber, es sei jetzt höchste Zeit, dass sie wieder bezahlt würden. Und da sie es nicht wurden, war es Zeit für einen Warnschuss. Sie gewannen Spiel 3 der Serie klar und deutlich und machten klar, wenn ihr nicht bezahlt, dann könnt ihr den Fix hier vergessen. Dann ziehen wir nämlich weiter durch und gewinnen die Serie am Ende noch. Problem war nur, da die Unterhändler in Erwartung eines sicheren Sieges auf die Reds gesetzt hatten in Spiel 3, hatten sie jetzt viel Geld verloren, kratzten aber dann doch irgendwie zumindest weitere $20,000 zusammen, um die nächste Rate zu bezahlen und um die Manipulation doch noch am Kochen zu erhalten. Und sie übergaben die Kohle dann auch rechtzeitig vor Spiel 4. Das verloren die White Sox dann auch wieder abmachungsgemäß, doch nach ihrer Niederlage in Spiel 5, da stoppten die Zahlungen schon wieder. Und deshalb warfen sie nochmal wieder den Turbo an, gewannen Spiel 6 und 7 und verkürzten auf 3:4 in der Best-of-9-Serie. Tja, und nun, besagt zumindest die Legende, wurde es der Wettmafia zu bunt. Sie schickten angeblich einen Unterhändler zu Lefty Williams, einen Mann namens Harry F. Und der soll angedroht haben, dass Williams Familie etwas zustoßen würde, wenn Spiel 8 und damit die Serie nicht verloren würden. Tja, es kam dann so, dass die Reds dieses Spiel gewannen und dann auch World Series Sieger wurden. Also hatte die Drohung am Ende vielleicht Erfolg gehabt? Unsinn, sagt Pomeranke, diese Drohung, diesen Harry F., den hat es nämlich nie gegeben. Der war eine Erfindung von Elliot Asenoff und der hatte das selber sogar zugegeben.
This story is completely fictional. Elliot Asenoff, years later, admitted on multiple occasions that he invented this hitman character and called him Harry F. on the advice of his publisher's lawyer, so that if anyone used the name Harry F. in the future, that Asenoff might have a case to sue them for copyright infringement.
Clevere Idee. Sobald jemand über den Black Sox Scandal schrieb und Harry F. erwähnte, ohne das Buch Eight Men Out zu nennen, weil er dachte, dessen Beteiligung in dem Fall wäre ein echter, feststehender Fakt, da flatterte ihm eine Klage von Asenoff ins Haus. Blöd nur, dass sich die Vorstellung, dass es diesen Harry wirklich gegeben hatte, in den Köpfen der Öffentlichkeit festsetzte. Wobei es ja schon Mafia-Style gewesen wäre, wenn es solche Drohungen gegeben hätte. Schließlich waren die White Sox ja drauf und dran, den Fix zu canceln und doch noch die Serie zu gewinnen. Und damit hätten sie der Wettmafia natürlich gehörig ans Bein gepinkelt. Und das hätte die selbstverständlich nicht auf sich sitzen lassen.
So it is possible they felt scared that if they, you know, double-cross the gamblers, that something might happen. But this idea that, you know, Arnold Rothstein hired this hitman and sent him out to threaten Lefty Williams or his wife, really doesn't hold up. There's really no evidence for that at all.
Wie auch immer, die Reds hatten den Titel und alles geredet darüber, dass das nicht unbedingt mit rechten Dingen zugegangen ist, wurde von den Baseball-Chefs unter der Decke gehalten. Klar, sie wollten nicht, dass ihr Sport ins Gerede kam, die Zuschauer sich abwendeten und das durch den dann zu erwartenden Image-Schaden der Wert ihrer Teams litt. Na, und das Geschäft natürlich den Bach runterging. Es waren solche Gedanken, die Comiskey bewegten, wie sie hier Rick Yoon, der Experte vom Sabre, äußert.
In my opinion, he opted for self-interest. Do I expose the perfidy of my players and break up a championship team? Or, it's 4 months already, can we just let it slide? Can we keep the team together and build another championship? And he had a choice to make and he made it.
Indem er nichts tat. Und das gelang fast ein Jahr sogar sehr gut, obwohl es in der Zwischenzeit zahlreiche Zeitungsartikel gab, die mit Beweisen für eine Manipulation aufwarteten. Wie gesagt, die Branche wusste eigentlich Bescheid, aber
Charles Comiskey and many other baseball officials made a pretty strenuous effort to cover it up. They did not want their dirty laundry aired to the public. You know, and so they did a lot to hide the rumors about the fixed World Series.
Es brauchte dann noch einen ganz anderen, aktuelleren Betrugsverdacht, um alles wirklich ans Licht zu bringen. Während eines eher bedeutungsloseren Duells 1920 zwischen den Phillies und den Cubs war es ebenfalls zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Und die führten dann zu generellen Untersuchungen des Zusammenspiels zwischen Wettindustrie und Baseball. Und dabei verlagerte sich der Fokus dann sehr schnell auf die Vorfälle rund um die World Series 1919. So kam der Stein dann ins Rollen und dann gab es auch eine offizielle Untersuchung und einen Prozess. Und auch um den rankten sich dann einige Mythen. Denn Sicott, Weaver und Jackson, die hatten ihre Beteiligung an der Manipulation dann auch gestanden. Aber ihre Geständnisse waren plötzlich wie von Geisterhand aus dem Büro des Staatsanwalts gestohlen worden. Im Film Eight Men Out führt das am Ende zu einem Freispruch, weil die Geständnisse nur einen Tag vor der abschließenden Urteilsfindung verschwunden waren. Und tatsächlich wurden die Spieler auch im wirklichen Leben von der Jury freigesprochen. Das aber hatte mit den gestohlenen Geständnissen nichts zu tun, sagt Pomeranke, denn der Zeitpunkt des Diebstahls, der war für den Film natürlich dramatisch möglichst nahe an die Urteilsfindung gelegt worden. In echt passierte das weit im Vorfeld.
This was months and months before the trial actually happened, and the records were recreated by the stenographers from the courtroom stenographers, and it was read into the record at their trial in the summer of 1921, and it really had no effect whatsoever on the trial's outcome. You know, it had no effect on the jury's verdict of not guilty.
Wie auch, wenn der Diebstahl Monate vorher war, also weit bevor die Jury sich zusammengesetzt hatte, um das finale Urteil zu sprechen. Aber die Geschichte ist natürlich für ein Buch und einen Film viel netter, wenn man es in einen direkten Zusammenhang packt. Viel dramatischer, Hollywood-mäßiger, nur eben nicht wahr. Aber warum fiel das Urteil der Jury am Ende trotzdem mit Freispruch überraschend aus? Schließlich war der Fix ja bestätigt worden. Es hatte Geständnisse gegeben. Der Betrug war also eindeutig nachgewiesen worden. Wie kam die Jury trotzdem auf dieses äußerst schmale Brett, alle 8 Spieler freizusprechen? Dazu gibt's verschiedene Theorien. Und wirklich nur Theorien, weil ja mittlerweile auch keiner der Jurymitglieder mehr lebt und man sie fragen könnte. Und wirklich untersucht wurde das zu ihren Lebzeiten auch nie. Eine Theorie wäre zum Beispiel diese hier.
What did impact the trial was Judge Hugo Friend.
Das sagt jetzt wieder der Historiker David Petruscher bei C-SPAN.
the presiding judge of the trial, said you can't use these confessions by these three guys, Jackson, Weaver, and Seacott, against the other players. And you must also prove the intent that they were trying to defraud people.
Ja, aber wie soll man die Absicht, dass man bewusst alle Zuschauern, alle Menschen, die im Baseball involviert waren und selbst zum Beispiel auch gewettet hatten, betrügen wollte, wie soll man das nachweisen? Man kann ja nicht in die Köpfe der Spieler reingucken. Wenn die Jury also ihrem Urteil zugrunde legen musste, dass diese bewusste Absicht erkennbar war, dann waren die Chancen auf eine Verurteilung schon sehr klein. Also der Einfluss des Richters, das war eine mögliche Theorie für den Freispruch. Eine andere dreht sich um diesen Begriff.
Jury Nullification.
Den bringt wieder Jacob Pomeranke ins Spiel. Jury Nullification ist ein Begriff aus dem US-Rechtssystem und der besagt ganz vereinfacht, dass eine Jury einen offensichtlich schuldigen Angeklagten freisprechen kann, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass er für sein Vergehen keine Strafe verdient hat. Also im Fall der zu den Black Sox gewordenen 8 White Sox könnte es also sein, dass die Jury der Verteidigung geglaubt hat, ihrer Geschichte, nämlich, dass Charles Comiskey ein geiziger, fieser Typ war, der seine Spieler einfach ausnutzte und mies bezahlte und dass sie dann Mitleid mit den Spielern empfanden. Einfach fies fanden, was ihren Stars da angetan wurde. Und da die Chicagoer Jury mit an ziemlich Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch mit Baseballfans besetzt war, wäre das natürlich ein mögliches Motiv, aber selbstverständlich keinesfalls ein Fakt. Darauf weist auch Pomeranke nochmal explizit hin.
It's hard to say whether that's true or not, because we have no interviews or surviving testimony from the jurors to find out, what was in their state of mind. But the jury probably was made up of some baseball fans, even though they, declared themselves not to be. But that's probably part of the reason why they said, we don't really believe any of this. We just want to see our favorite players back on the field.
Tja, wie auch immer. Juristisch waren die 8 auf jeden Fall freigesprochen worden. Aber ihre Karrieren waren trotzdem beendet, zumindest im Profibereich, also in den Major Leagues und den Minor Leagues. Sie spielten später noch in kleineren Ligen, in Mexiko zum Beispiel, aber auf der ganz großen Bühne, da war die Karriere vorbei. Denn ein ehemaliger Richter namens Kensaw Mountain Landis, der trat auf die Bühne, der war nämlich mittlerweile zum ersten Commissioner der Baseballliga geworden.
It was at this point that the American game of baseball tottered on the edge of a precipice that could very well have meant complete destruction of the entire sport. Strong measures had to be adopted for the good of the game. The owners decided to replace the antiquated three-man commission in favor of one single individual who would be given complete autonomous control. And baseball can thank its lucky stars for that decision. The man selected was Judge Kennesaw Mountain Landis. His strict but fair record as a U.S. Circuit Court judge had caught their eye.
Und warum dieser Mann hier in diesem Bericht so stark gelobt wird, war, weil er in seinem Amt wirklich durchgriff und damit für einen Wendepunkt im Baseball sorgte. Jahrelang, jahrzehntelang sogar, war im Baseball Wettbetrug und Spielmanipulation ja nicht wirklich hart bestraft und sanktioniert worden. Doch das hatte unter Landis jetzt ein Ende. Landis befand nämlich, der Black Sox Scandal, der hatte dem Ansehen des Sports erheblich geschadet und seine Glaubwürdigkeit untergraben. Die Liga musste endlich handeln, weil sie befürchten musste, dass ihr die Zuschauer und Fans davonlaufen würden. Und deshalb wollte er jetzt und musste er ein Zeichen setzen. Landis wollte ein für alle Mal klar machen, dass dieses Spiel, Baseball, geschützt werden muss und ab sofort auch wird. Und deshalb führte Landis eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Spielmanipulationen ein. Und als abschreckende Maßnahme sperrte er trotz des juristischen Freispruchs alle an dem Fix beteiligten Spieler bis an ihr Lebensende für Einsätze in der höchsten amerikanischen Spielklasse und im gesamten organisierten Profibereich. Landis schrieb in seiner Begründung, dass kein Spieler, der ein Spiel manipuliert hat oder sich an einer Verschwörung beteiligt hat oder eine Manipulation, von der er Kenntnis hatte, nicht angezeigt hat, jemals wieder professionell Baseball spielen dürfe. Und er fing mit den Black Sox an. Die wurden dann zu Sündenböcken, auch um die jahrelange Tatenlosigkeit der Liga in Sachen Wetten und Gamefixing zu bemänteln. Aber sie waren nicht die einzigen, die Landis im Laufe der Jahre des Regelbruchs überführte und ausschloss, erzählt Pomeranke bei CBC Radio.
We know of at least 24 other players and figures in baseball who were banned or suspended by Judge Landis for various game-fixing scandals.
Das war sein Mandat, seine Aufgabe, und damit rettete er im Prinzip den Baseballsport, sagt auch David Petrucha.
And if Landis had not done that, And if the game had not been cleaned up, it would have gone down the same route as boxing. You wouldn't know which fight was on the level, which fighter was on the level, which round the thing was going to end in, etc., etc., etc.
Durch diese Entscheidung von Landis sind übrigens die Stars der White Sox, also die straffällig gewordenen Black Sox, bis heute auch von der Aufnahme in die Baseball Hall of Fame ausgeschlossen, obwohl einige, wenn man nur ihre Karrierestatistiken betrachtet, dort durchaus einen Platz verdient gehabt hätten. Und es auch bei einigen der 8 Spieler durchaus Zweifel gab, ob sie wirklich aktiv manipuliert hatten in dieser World Series 1919. Oder ob sie vielleicht nur das Geld genommen hatten. Aber trotzdem alles für den Sieg getan hatten, wie Shoeless Joe Jackson zum Beispiel.
Shoeless Joe had a terrific series in many ways. He hit 375, he tied a World Series record with 12 hits in that series, and he hit the only home run. Shoeless Joe was a terrific hitter, and even though we know that he took the money, certainly played pretty well on the field, and his statistics bear that out in some ways.
Oder da gab es ja noch den Fall von Buck Weaver, der am Ende nicht mal Geld gekriegt hatte, dem aber zum Verhängnis wurde, dass er von dem Fix erfahren hatte, ihn aber nicht angezeigt hatte. Aber diese Fragen jetzt zu klären, das wäre Stoff genug für einen eigenen Podcast. Machen wir es daher kurz. Landis hat mit seiner harten und unnachgiebigen Haltung auf jeden Fall dafür gesorgt, die Regeln des Sports nachhaltig zu stärken. Derart eklatante Betrugsfälle hat es, Stand jetzt zumindest, im Baseball nie wiedergegeben. Tja, aber wird es sie auch nie wieder geben? Wetten sind ja mittlerweile im Baseballsport legalisiert und die Wettbegeisterung der Amerikaner vor allem nimmt immer mehr zu und entsprechend steigen auch die Umsätze mehr und mehr. Trotzdem glaubt zumindest Experte Rick Yoon, dass sich so ein Skandal nicht wiederholen wird, zumindest nicht mit 8 involvierten Spielern und darunter auch noch 2 Superstars wie damals.
Well, the Black Sox scandal was sort of unique, as we've talked about before, to the 1910-1920 dead ball era. The economics of the game are so much different today. Lefty Williams, or let's say Eddie Seacott's payout of $10,000, that was more than his salary that year. So an equivalent payout to Hugh Darvish today, that would be, what, $20 million? Any gambler trying to make a $20 million profit off a bet on a game or a series, that would probably be noted by the gambling community. Whereas, again, a $10,000 profit folded in with a lot of other bets in 1919 would be a lot more easily disguisable. So the economics are against this happening again.
Und ich muss sagen, ich sehe das ähnlich. Man wird die Topstars der Szene nicht so einfach bestechen können. Dazu müsste man schon richtig viel Geld auf den Tisch legen und derart hohe Millionenbeträge dann einzusetzen, das würde schon irgendwo auffallen. Auch haben die Spieler heute ja viel mehr zu verlieren als damals. Reputation, Geld, Karriere, aber trotzdem würde Yoon Wettbetrug auch heute nicht völlig ausschließen. Wobei nicht die Spieler aus seiner Sicht die schwache Stelle jetzt wären.
To me, if anybody's vulnerable in the future scandal, it'd be the umpires, not necessarily the players.
Klar, die Schiris, die sind deutlich schlechter bezahlt als die Spieler. Die wären entsprechend allein von den ökonomischen Voraussetzungen her theoretisch zumindest anfälliger. Aber auch sie werden ja streng kontrolliert und überprüft. Also so ein Fix über Schiri-Bestechung müsste deshalb schon gut vorbereitet und dann noch besser durchgeführt werden, sagt Yoon.
But again, modern technology, you know, they make calls, they're going to be reviewed and that. So with our modern technology, there's less ability for even a crooked umpire to influence a game's result.
Schwer vorstellbar, also dass in der heutigen so technisierten Welt so ein Fix nicht auffliegen sollte, wo jede Szene auf dem Feld tausendfach reviewed werden kann, alles bis ins Kleinste zerlegt werden kann. Dazu kommt aber ja auch noch, dass die Wettindustrie über modernste Algorithmen und Analysesysteme verfügt, die verdächtige Wettmuster ziemlich schnell auffliegen lassen könnte. Also auch wenn ein zweiter Black Sox-Scandal in der Form wie damals eher unwahrscheinlich erscheint, bin ich persönlich mir aber bei einer Sache total sicher. Wo so viel Geld im Spiel ist wie im Baseball, da wird es auch Versuche geben, einen Weg zu finden, um Spiele zu manipulieren und das System zu überlisten. Glaubt ihr das auch? Diskutiert doch einfach mit uns bei Instagram @tatort_sport unter dem Post zu dieser Ausgabe von Tatort Sport oder diskutiert bei Spotify mit uns. Liked, rezensiert und abonniert Tatort Sport gerne dort, wo ihr es könnt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Danke und bis dahin.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.